Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Sie hören Reflexe am Mikrofon, Ina Büsch. Vor 130 Jahren ist Karl Marx gestorben. Seine Analyse ist jedoch nach wie vor aktuell. Er hat vorgedacht, was sich heute im Kapitalismus abspielt. Er hat den Vampir ins Zentrum des modernen Kapitalismus gestellt. Karl Marx arbeitete gern mit der Metapher des Vampirs und auch heute greifen wir gern auf dieses Bild zurück. Das zeigt beispielsweise die letztjährige Wahlkampagne von Barack Obama. Als ein Obama-Anhänger Mitt Romney vorwarf, Romney sei ein Vampir, hat dies Barack Obama bestätigt.
It was like a vampire. He came in and sucked the life out of us.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Auf den Vorwurf angesprochen, zog Romney die Aussage ins Lächerliche. Er kenne keine Vampire persönlich, er liebe sie nicht, mit Ausnahme der Vampire im Vampirfilm Twilight.
I don't like vampires personally. I don't know any. But my, you know, my granddaughter was reading the Twilight series, and so yeah, I read that and enjoyed that very much.
Was hat der alte Marx mit neuen Vampirfilmen wie Twilight zu tun? Diese Frage diskutieren wir heute in Reflexe. Konkret diskutieren wir über die Aktualität von Marx' Analyse. Wir diskutieren über sein Bild des Vampirs und wir diskutieren über die Vampire in Film und Fernsehen. Auskunft gibt Christoph Henning. Er ist Philosoph und er forscht und arbeitet an der Hochschule St. Gallen. Und er ist, was außergewöhnlich ist, ein Liebhaber von Vampirfilmen. Außergewöhnlich vielleicht, Christoph Henning, dass sich ein Philosoph mit Vampiren auseinandersetzt. Was fasziniert Sie denn so an diesen blutsaugenden Wesen?
Als Sozialphilosoph und Kulturphilosoph interessiert mich ohnehin das Außerhumane, also nicht nur Vampire, sondern auch Aliens, Roboter, sonstige Monster, weil sie einfach eine Projektionsfläche dafür bieten, wie die Menschen sich selber sehen. Das heißt, wenn man Zeitdiagnose betrachten will, ist es sehr lehrreich, sich solche Popkulturprodukte, also Filme vor allem anzugucken, weil die Ängste und Hoffnungen einer Generation sich darin verdichten. Und die Vampire sind für mich deswegen besonders interessant, weil sie eine Doppelgestalt haben, weil sie das Menschliche in zweifacher Hinsicht übersteigen, nämlich einmal nach oben in den Geist, also sie sind immateriell, sie sind nachts unterwegs, aristokratisch, asketisch, also diese Richtung. Und dann aber auch nach unten, wenn man so will, ins Tierische, also es geht um Blut, es geht vielfach auch um Sexualität und sie sind selbst auch Tiere, also Wolf oder Fledermaus sind da die Kategorien. Das sind einfach, wie soll man sagen, ein Faszinosum, was über Jahrhunderte hinweg in der kulturellen Selbstreflexion der Gesellschaften vorkommt, wo man also Stoff hat, wo man auch sehen kann, wie die Gesellschaft, also wie Menschen sich unterschiedlich gedeutet haben, weil sich dieses Bild des Vampirs auch ändert.
Der Vampir als eben Projektionsfläche, der Vampir, der fasziniert wegen seiner Ambivalenz, also Mensch und Tier, aber auch, weil er eben tot ist und nicht tot, weil er ja sich vom Blut seiner Mitmenschen ernährt und gleichzeitig ja ein wiedererweckter Toter ist.
Genau. Also damit sind wir vielleicht schon bei Marx, weil das sind genau die Punkte, die Marx, glaube ich, interessiert haben, diese Metapher des Vampirs aufzugreifen.
Ja, Christoph Henning, Marx hat gern mit dieser Metapher des Vampirs gearbeitet. Nicht nur Marx, auch Voltaire, Goethe, die Aufklärer, aber auch später in Schauerromanen ist diese Figur immer wieder aufgetaucht. Marx selbst hat Schauerromane sehr gerne gelesen. Hören wir uns doch nun mal an, was er schreibt zum Vampir, beziehungsweise wie er die Metapher des Vampirs braucht. Und zwar ist das eine Textstelle aus dem Kapital.
Das Kapital hat einen einzigen Lebenstrieb. Den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu schaffen. Mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die größtmögliche Masse Mehrarbeit einzusaugen. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt.
Ein kurzes Zitat aus dem Kapital von Karl Marx, wo es um diese Stelle geht, in der der Vampir zur Sprache kommt. Christoph Henning, was verstand denn Marx unter Vampir?
Er hat es, glaube ich, gelesen als eine Metapher für das, was das Kapital mit den Menschen macht. Also was verstand er unter dem Vampir? Er verstand natürlich dieses blutsaugende, tote Wesen, was nachts sein Unwesen treibt und die Menschen quält. Was hat das mit dem Kapital zu tun? Ich glaube, wie das Zitat doch gerade ganz gut zeigt, es sind drei Parallelen, die man da aufzeigen kann. Erstens, das Kapital saugt das Leben aus den Menschen raus. Ja, das, was man normalerweise Ausbeutung nennt, beschreibt der Marx auch als Aussaugung. Also das ist sozusagen die erste Parallele. Das Kapital saugt was raus. Und zwar ist das, genau wie beim Vampir, der einzige Lebenstrieb, dieses Saugen. Ja. Zweitens ist das Kapital tot, genauso wie der Vampir, hat aber so eine Art Auferstehung dadurch, dass es sich Lebendiges zuführt, genau wie der Vampir.
Und das tote Kapital, das sind also nicht die Menschen, sondern das sind Maschinen, Ressourcen.
Ja, also er nennt es tote Arbeit, die Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige Arbeit. Das bedeutet, Kapital ist im Prinzip selbst ein Produkt von Arbeit, also wesensgleich, bloß ist eben tot, tote Arbeit, die erst dadurch zur Produktion kommen kann, indem sie sich lebendige Arbeit einverleibt. Ja, das heißt, man hat ein Verhältnis von Tod und Leben. Das ist natürlich auch eine Machtfrage. Wer beherrscht eigentlich wen? Ja, also was Marx wollte, ist, dass das die lebendige Arbeit über die tote Arbeit herrscht im gewissen Sinne.
Die lebendige Arbeit, also, das sind die Arbeiter, genau. Die Arbeiterklasse und das tote Kapital, das sind wie gesagt eben...
Das sind die Produktionsmittel und natürlich auch die Kapitalistenklasse, die über die Arbeiterklasse herrscht. Und im gewissen Sinne wollte er ja, seine ganze politische Mission war, dass es so eine Art Selbsterkenntnis der arbeitenden Klassen gibt, also in der Metapher gesprochen des Blutes oder des Lebens, dass sie eigentlich diejenigen sind, die Macht über das Tote ausüben können. Bloß wenn sie es nicht verstehen, dann lässt man sich beherrschen von diesem Vampir. Ja? Also das ist sozusagen so eine politische Message, die es da gibt. Und das Dritte, was noch interessant ist für Marx an dem Vampir, ist eben das Unsterbliche. Ja? Also das heißt, kapitalistische Ausbeutung oder andere Formen der Ausbeutung hat es schon immer gegeben. Und das war nicht immer so zivilisiert und nett wie im Kapitalismus, wo es Geld und Verträge gibt, die das Ganze so ein bisschen einkleiden kulturell, sondern in vorkapitalistischen Formen der Ausbeutung oder der Aussaugung ging das halt viel rüder zu, viel unmittelbarer, da bis man einfach in den Hals und saugte das Blut.
Sie haben nun diese drei Komponenten erwähnt, die Marx fasziniert haben am Vampir, um eben das Verhältnis zwischen totem und lebendem Kapital zu beschreiben. Das tönt eigentlich ziemlich aktuell, was er da beschreibt.
Ja, aktuell insofern, als man sagen kann, dass diese Tendenz, die Zeit der arbeitenden Menschen sich vollkommen anzueignen oder aneignen zu wollen, also dass es diesen Trieb gibt, das zu tun, also der ist natürlich noch immer da. Ja? Also es ist immer die Frage, ist Marx eigentlich ein Denker des 19. Jahrhunderts oder hat er uns heute auch noch was zu sagen? Wenn man jetzt mal sagt, okay, die Maschinen haben sich verändert, ja, sind vielleicht nicht mehr die Art von Fabriken, die es damals im 19. Jahrhundert gegeben hat. Heute ist es das moderne Büro. Noch immer ist es aber so, dass man sagen muss, es geht darum, möglichst viel Arbeit aus den Menschen rauszupressen. Und das ist natürlich noch aktuell. Denken Sie an die Burnout-Phänomene, die jetzt gerade so stark diskutiert werden, die Depressionen, alles das passiert ja durch zu viel Arbeit.
Um Arbeit geht es auch im nächsten Zitat aus dem Kapital von Karl Marx. Und zwar operiert er da nicht mit dem Bild des Vampirs, aber mit dem Bild des Werwolfs. Hören wir auch diese Stelle?
Aber in seinem maßlos blinden Trieb, seinem Werwolfsheißhunger nach mehr Arbeit, überrennt das Kapital nicht nur die moralischen, sondern auch die rein physischen Maximalschranken des Arbeitstags. Es usurpiert die Zeit für Wachstum, Entwicklung und gesunde Erhaltung des Körpers. Es raubt die Zeit, erheischt zum Verzehr von freier Luft und Sonnenlicht. Es knickert ab an der Mahlzeit und einverleibt sie womöglich dem Produktionsprozess selbst, sodass dem Arbeiter als bloßem Produktionsmittel Speisen zugesetzt werden, wie dem Dampfkessel Kohle und der Maschinerie Talg oder Öl.
Ja, also hier kann man vielleicht ganz gut sehen, dass es diesen Gegenwartsbezug noch immer gibt, denn unmittelbar vorher, wenn man sich die Stelle im Kapital mal anguckt, was ist eigentlich dieser Werwolfsheißhunger? Es ist im Prinzip der Heißhunger nach Arbeitszeit oder Lebenszeit. Und für das Kapital sieht es eben so aus, dass wenn ich mir Arbeitskraft gekauft habe, dann habe ich eine Verfügungsgewalt über die 24 Stunden, die ein Menschentag eben so dauert. Und das heißt, vom Kapital aus gesehen gibt es eigentlich gar kein Recht darauf, dass man freie Zeit zur freien Verfügung hat, sondern das muss dem erst abgetrotzt werden. Das heißt, politische Kämpfe sind angesagt. Es ist ja schon so, dass Marx das als ein politisches Projekt gesehen hat und an solchen Stellen merkt man eben, worum es geht. Es geht um Verfügung der Menschen über ihre eigene Zeit im Prinzip, ja, die ihnen weggesaugt wird durch etwas, was eigentlich sie selbst gemacht haben, worüber sie aber die Kontrolle verloren haben. Und das gilt es aufzudecken und das gilt es letzten Endes auch zu ändern.
Ein ganz aktuelles Thema. Sie hören Reflexe mit Ina Bösch. Gast ist der Marx-Spezialist Christoph Henning. Aus Anlass des 130. Todestages von Karl Marx reden wir über Marx und die Vampire und wir fragen, was der Vampir von Marx mit dem Vampir im Film zu tun hat. Der Vampirfilm ist ein sehr beliebtes Genre. Das sieht man auch an der großen Zahl an Vampirfilmen. Von Nosferatu bis heute, bis zu einem Film von Jim Jarmusch, der dieses Jahr herauskommen wird, nämlich mit dem Titel Only Lovers Left Alive. Angefangen bei Nosferatu bis heute gibt es rund 100 Vampirfilme. Und es gab auch immer wieder Zeiten, in denen der Vampirfilm geboomt hat, vor allem in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber auch heute. Christoph Henning, als Liebhaber von Vampirfilmen können Sie uns sicher die Frage beantworten, warum es immer wieder zu Booms kommt, beziehungsweise warum es heute einen Boom an Vampirfilmen gibt.
Das ist eine sehr interessante Frage. So ganz, muss ich sagen, verstehe ich es auch nicht, denn ich habe immer gedacht, Leute, die sowas gucken, sind nicht gar so viele. Aber vor allem ist es, glaube ich, so, dass die Ängste und, wie ich schon gesagt habe, die Ängste und Hoffnung, die man hat, lassen sich einfach in diese Figur des Vampirs, weil sie so vielschichtig ist, richtig gut hereinprojizieren und die Ängste und Hoffnung ändern sich. Das heißt, wenn man sich die Vampirfilme anguckt über eine gewisse Zeit, merkt man auch, dass die Figur des Vampirs sich ganz stark verändert.
Ja eben, die Vampire müssen mit der Zeit gehen. Also der Vampir zu Anfängen des Vampirfilms, das war ein anderer Vampir als der Vampir heute. Wie denn, Sie haben es angetönt, wie denn wandelt sich die Figur im Verlauf der letzten rund 90 Jahre?
Ja, also ich habe da mal die These aufgestellt, dass es so eine Tendenz gibt von der Ausgrenzung zur Eingrenzung. Also wenn man sich Filme anguckt aus den Anfang des Jahrhunderts, da ist völlig klar, es ist der Böse. Dracula ist der Böse, vor dem man Angst haben muss, der bekämpft werden muss. Und wenn man das Böse dann bekämpft hat, ist der Film zu Ende. Ganz klare Sache. Dann gibt es so eine Art Übergangsphase, vor allem in den 80er Jahren, wo auch der Posthumanismus ohnehin geboomt hat. Da werden die Vampire was Interessantes, mit dem man sich identifizieren kann, darf auf einmal, ohne dass die Vampire jetzt ihr Erschreckendes verloren haben. Ich sehe da zum Beispiel auch ganz stark die Parallelen zum Punkrock. Also die Vampire sehen in der Zeit auf einmal aus wie die Rockstars derselben Zeit. Da merkt man einfach, es gibt einen Brückenschlag zu denen auf einmal. Und dann gibt es in diesen neueren Filmen, Twilight ist ein Beispiel, es gibt andere Beispiele, eine komplette Integration der Vampire. Es gibt keine Vampirjäger mehr, interessanterweise. Also die werden nicht mehr gejagt, die sind Teil der Gesellschaft, leben wie Sie und ich einfach vor sich hin, mit dem Unterschied, dass sie jetzt eben Vampire sind. Und das sagt aber was aus darüber, wofür sie eigentlich stehen. Ja.
Nun schauen wir mal an drei Beispielen den Wandel dieser Figur an und schauen wir auch, was das Ganze eben mit Marx zu tun hat. Einer der bekanntesten Vampirfilme ist Dracula. Der Film Dracula von 1931, der basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bram Stoker. Im Zentrum dieses Films steht eben der Graf, Graf Dracula, der auf einem Schloss in Transsilvanien lebt und sich eben von Menschenblut ernährt. Der Film Dracula von 1931 ist ganz eng mit einem Schauspieler verbunden, den viele von uns auch heute noch kennen, mit Bela Lugosi. Er avancierte damals eben zum Filmstar. Hören wir uns den Filmtrailer an.
I am Dracula.
Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare.
Rats. 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 Thousands. Millions of them.
But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death.
Dracula?
Christoph Henning, Ihr Kommentar?
Ja, also hier sieht man ja ganz deutlich, dass der Vampir für das Böse steht. was man abwehren muss. Also es wird im Vorspann sogar geschrieben, der Inbegriff des Bösen. Also Dracula steht heraus unter allen Monstern als die Epitome of Evil, der Inbegriff des Bösen. Also da sieht man ganz stark diese Exklusionstendenz.
Ist denn Dracula vor der Folie von Marx Kapital und mit seiner Definition des Vampirs zu verstehen?
Also Dracula jetzt als eine besondere Vampirverkörperung hat ja sogar im Marx-Buch Kapital tritt auf, und zwar unter dem Titel Ein siegtrunkener Boyard, der da zitiert wird. Da hat sich ein Kulturwissenschaftler mal die Mühe gemacht zu gucken, wer ist eigentlich dieser siegtrunkene Boyard, und es stellt sich raus, es ist tatsächlich der historische Dracula. Also das heißt, hier gibt es natürlich schon Berührungspunkte, ja.
Das zweite Beispiel stammt aus Mitte der 80er Jahre, und zwar wollen wir über eine Fernsehserie reden, die für Kinder gedacht war. Sie hieß Der kleine Vampir. Darin schwebt eines Tages der Vampir Rüdiger ins Zimmer des Knaben Anton. Der Vampir erzählt Anton, dass seine Familie auf dem Friedhof lebt. Er und Anton freunden sich an und sie unternehmen nächtliche Ausflüge. Es gibt auch einen Feind der Vampire, einen Vampirjäger, das ist der Friedhofsverwalter Geiermeier. Hören wir nun den Trailer zum Film Der kleine Vampir.
Ich heiße Rüdiger, und du?
Anton.
Wetten, du hast auch noch nie einen Vampir getroffen. Ich wohne auf einem Friedhof natürlich. Meine ganze Familie lebt dort. Meine Großtante Dorothee, mein Großonkel, ihr Sohn und meine Schwester und ich.
Inspektor Geiermeier?
Geiermeier, ja.
Was ist Ihr Beruf?
Ja, ich suche und vernichte Vampire.
Ja, also ich muss sagen, Der kleine Vampir war für mich auch biografisch wichtig. Also ich bin genauso alt ungefähr wie die Kinder, die da die Hauptrollen spielen. Ich finde es sehr interessant, wie hier zum ersten Mal Brücken geschlagen werden, also heimliche Brücken. Es ist eine Gegenwelt der Kinder, kann man sagen. Es sind nicht die Erwachsenen, die diesen Brückenschlag machen, sondern es sind die Kinder. Es ist eine Art Gegenwelt, vergleichbar vielleicht mit Harry Potter oder Carlsson vom Dach. Da sind ja auch so geheime Freunde der Kinder. Und was die machen, dadurch, dass sie eben sich nicht an die Regeln halten müssen, sie leben einfach viel interessanter. Ja? Also das ist eben das Posthumanistische, was ich gerade gesagt habe. Sie können fliegen, die können sich wild schminken, sie machen auch andere Musik, sie ziehen sich anders an. Das heißt, alles das ist gegen die bürgerliche Spießigkeit gerichtet, vielleicht kann man sagen. Es wächst aber nur im Verborgenen sozusagen. Also dieses Vampirische ist nötig, dass man sich versteckt vor der Außenwelt, weil es noch nicht voll integriert ist, diese Lebensform.
Und was hat Marx damit zu tun?
Im gewissen Sinne würde ich sagen, dass der Sozialismus ja auch so eine Art Unterweltkultur hat. Ne? Also genauso cool, wie es ist, Punker zu sein, war es, kann man glaube ich so sagen, ist es mal eine Zeit lang gewesen, Marxist zu sein. Also das ist wieder jetzt nicht unmittelbares Zentrum, wie sich das berührt, aber ich würde schon sagen, Marxismus als Subkultur und Vampirismus als Subkultur, als alternatives Milieu, das berührt sich da schon auch wiederum.
Das dritte Beispiel führt in die Gegenwart, und zwar wollen wir über Daybreaker sprechen. Das ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2009. Der Film spielt im Jahr 2017 und er erzählt, dass sich nach einer Seuche ein großer Teil der Bevölkerung der Welt in Vampire verwandelt hat. Die Vampire haben die Herrschaft übernommen und sie jagen die wenigen Menschen, die noch übrig geblieben sind. Diese wenigen Menschen werden als Blutversorger in Käfigen gehalten. Es gibt aber auch eine Gruppe von Vampiren, die für den Erhalt der Menschheit kämpft. Hören wir auch hier in diesem Fall Daybreakers den Trailer an.
Sind Sie eigentlich gern Vampir?
Es ist gut, so wie es ist. Es hat mir nie besonders gelegen, Mensch zu sein.
Unsterblichkeit ist das Wunder. Wir sind privilegiert.
Was wird passieren, wenn kein einziger Tropfen mehr übrig ist?
Es sind gefährliche Zeiten.
Das Blut reicht nur noch, um die Bevölkerung bis zum Ende des Monats zu versorgen.
Es geht um die Auslöschung der menschlichen Rasse.
Wenn nicht umgehend ein Blutersatz gefunden wird, wird es uns allen so ergehen.
Blutersatz bedeutet das Ende der Jagd auf Menschen.
Es wird immer diejenigen geben, die für den wahren Genuss etwas mehr anlegen.
Wir brauchen Ihre Hilfe.
Wir wollen die menschliche Rasse wieder stärken.
Blutersatz ist keine Lösung.
Kann mich jemand hören? Sie haben uns gefunden, Sie sind überall.
Also ich finde, hier sieht man wirklich, dass es ein Film ist, der im Bewusstsein dieser Marx-Bezüge gedreht worden ist. Das sieht man an verschiedenen Sachen, auf die wir vielleicht noch kommen können. Und hier sieht man auch, dass es so eine Art Einbürgerung des Vampirs gibt, ähnlich wie bei Twilight. Das heißt, die Vampire sind einfach ganz normale Menschen, sag ich mal. Also sie haben einfach die Normalität übernommen.
Sie tragen Designeranzüge.
Ja, Nadelstreifen und so weiter. Was heißt das jetzt? Es heißt, dass das Kapital nicht mehr eingehegt wird. Ja, früher war es vielleicht so, also wenn man das jetzt mal die Metapher auflöst, was uns der Film eigentlich über die Wirklichkeit sagen will, es ist nicht mehr so, dass der Vampir der Feind ist, sondern er hat im gewissen Sinne die Macht übernommen. Es gibt keine Sozialpolitik mehr, die versucht, ihn einzuhängen. Es gibt eigentlich überhaupt keine Schranken mehr, also auch keine Vampirjäger mehr. Und dieser Film zeigt uns eigentlich ganz schön, was nach der marxistischen Analyse passieren muss, wenn das der Fall ist. Nämlich, es kommt zur Krise. Ja. Es kommt dazu, dass, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt, dass es so eine Art Überausbeutung der Ressourcen gibt. Also die Bilder, die dem Film dann kommen, sehen ja sehr stark nach 1929, nach der Finanzkrise aus, die es damals schon gegeben hat. Und man sieht auch zugleich, dass es eine Doppelkrise ist, eine ökonomisch-ökologische Doppelkrise. Also nicht nur die Firmen geraten aufgrund von Verwertungskrisen in die Bredouille, sondern es gibt auch eine ökologische Sache, nämlich das Blut ist knapp.
Das Blut ist knapp, aber es gibt eine Firma, die trägt einen Namen, in der eine Assoziation zu Marx gemacht wird.
Ja, also ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was eigentlich die Marx-Parallelen sind. Und das Offensichtlichste ist der Firmenname. Und ich würde sagen, das ist so eine Art Lizenz, da weiter drüber nachzudenken. Die Firma heißt nämlich Broomley und Marx. Also nicht mit X, sondern mit KS, aber trotzdem Marx ist Marx, würde ich sagen. Das ist also die Firma, die forscht, wie man sozusagen den Engpass, also es gibt zu wenig Menschen, das ist sozusagen der Subtext, es gibt fast nur noch Vampire. Wie kriegen wir die Leute satt? Das ist einfach so eine Versorgungskrise. Und es gibt jetzt zwei Strategien. Daran merkt man den Klassenhintergrund schon. Also das Ganze ist auch eine Klassentheorie im Prinzip. Auf der einen Seite gibt es Ersatzprodukte, die versucht diese Firma Broomley und Marx herzustellen. Also Kunstblut auf Deutsch gesagt. Ne? Das True Blood, was es auch als eigene Serie dann nochmal gibt, das ist sozusagen für die normale Arbeiterschicht. Und dann gibt es dasjenige, was man als Landnahme dann vielleicht sogar nennen könnte, nämlich die unmittelbare Ausbeutung der Menschen für die Oberschicht. Also es gibt sozusagen noch echtes Blut. Das ist aber das, was sich im Laufe des Filmes erst herausstellt, dass das sozusagen die Agenda ist dieser Firma. Echtes Blut für die Oberschicht. Also jetzt haben wir schon zwei Bezüge. Ich könnte jetzt noch weitermachen.
Ja, machen Sie bitte weiter.
Also wo sozusagen marxistische Bilder hier auftauchen, neben dem Firmennamen und der Klassengesellschaft. Also Klassengesellschaft könnte man noch weitermachen. Es gibt innerhalb der Vampire nicht nur diese beiden, also Oberschicht und Unterschicht, sondern es gibt auch noch eine Unterklasse, nämlich die, die so arm sind. Also systematisch wird Armut produziert. Aus der Sicht des Kapitals, der hier der Vampir ist, sind das Tiere. Ja? Also die vertieren und werden letztlich abgeschafft. Also die werden sogar umgebracht, exekutiert, diese Leute. Und die wenigen Menschen, die es gibt, die sind noch weiter drunter, kann man fast sagen, die sind nämlich nur Rohstoff. Also die Menschen sind eine Art Kapital jetzt, muss man sagen, also Rohstoffkapital, das es anzuzapfen gilt. Und das Ganze passiert ohne Staat. Also es gibt wirklich niemanden, der da einschreitet, weil die privaten Firmen haben die Macht übernommen. Auch das ist ja ein Horrorszenario für viele Marxisten. Und was
wie zeigt sich das?
Ja, dass zum Beispiel die Armeen den Firmenboss gehorchen und nicht irgendeinem, der das noch vermitteln könnte oder so. Also der Staat als Vermittlungsinstanz ist einfach nicht mehr sichtbar, sondern die Firmen beherrschen unmittelbar die ganze Welt. Das ist ja sozusagen wirklich ein Horrorszenario, was aber gar nicht mal so ganz so absurd ist. Und man sieht, wie ich gesagt habe, auch die Krisenphänomene. Man sieht aber auch, dass es keinen Weg daraus gibt so schnell. Ja? Also es gibt einige Vampire im Film, die versuchen einen Ausweg, die einen versuchen aufzuhören zu trinken, ja? Also nicht mehr mitzumachen, sich privat zu verweigern. Das sind dann aber genau die, die zu den Tieren werden, weil man ja darauf angewiesen ist letztlich. Ja? Also genau wie die Wirtschaften muss es, ist auch das Bluten muss. Also man kommt so einfach nicht raus. Genauso die Technik, also es wird am Anfang die Suggestion erzeugt, man könne durch Kunstblut aus dieser ganzen Sache rauskommen. Es ist ja ähnlich in der kapitalistischen, wie soll man sagen, wenn wir jetzt Green Deal haben zum Beispiel, dann können wir mehr Wachstum erzeugen ohne ökologische Verschmutzung und so weiter. Dieser Film sagt, nein, das ist eigentlich im Prinzip nur für die Unterschicht und es soll genauso weitergehen wie bisher. Und das Interessanteste finde ich, dass das Ganze auch eine revolutionäre Perspektive hat, denn dieses Ersatzblut, das wäre ja so eine Art Reform, dass man sagt, man führt eine kleine Änderung ein, gibt den Leuten dann halt Ersatzblut oder so und dann kommen wir schon miteinander klar. Der Film selber setzt aber auf Revolution, also bildlich gesprochen, man muss durchs Feuer gehen. Am Ende kommt die Morgenröte, also die Sonne geht auf. Das ist ein altes sozialistisches Ideal. Und vorher muss man aber durchs Feuer gehen und wird dann menschlich. Also das Ziel des Films ist, dass die Vampire wieder Menschen werden. Und das berührt sich zum Beispiel mit dem, was Marx über den Kommunismus gesagt hat. Der ist für ihn ja, so sagt er es, als vollendeter Naturalismus ein Humanismus. Ja? Das heißt, man kommt da, wenn man sich vom Vampirischen befreit, sprich vom Kapital befreit, so würde ich das mal deuten, kommt man wieder ans Menschliche.
Was Sie nun beschrieben haben, Christoph Henning, ist das eigentlich das Stadium, das man auch als Vampirkapitalismus kennt?
Ja, Vampirkapitalismus, das ist jetzt eine Spezialdiskussion, wenn man so will. Es gibt zwei Lesarten, die beide zugleich richtig sind des Vampirs. Das eine ist der Normalkapitalismus, würde ich mal sagen. Schon der ist für Marx vampirisch, weil auch im normalen Arbeitsvertrag kommt es natürlich zur Ausbeutung. Ja. Also selbst wenn ich einen Vertrag habe, ist es so, dass ich am Ende des Tages weniger bekomme als derjenige, der mich gemietet hat sozusagen. Und schon das ist für Marx vampirisch. Das, was man mit Vampirkapitalismus jetzt außerdem noch meint, ist aber so eine Art Krisenreaktionsmechanismus, will ich das mal nennen, wenn dieser normale Mechanismus der Ausbeutung nicht mehr funktioniert, weil es eben zu Wirtschaftskrisen kommt, kann man umstellen auf unmittelbare Ausbeutung. Das wäre eigentlich Raub. Manche nennen es gerade Landnahme. Das ist so eine Diskussion, die gängig ist momentan. Das wäre der Vampirkapitalismus, der auch von Obama und Romney besprochen wurde, weil es da letztlich darum geht, dass man unmittelbar auf Ressourcen zugreift, ohne die Vermittlung durch Verträge und so weiter.
Also auch eben, dass Firmen Patente kaufen oder andere genau. Firmen aufkaufen, aber nicht eben um Geld zu verdienen, sondern um diese Firmen zu zerstören.
Ja, also es geht immer darum, dass man das, was der Marx ursprüngliche Akkumulation mal genannt hat, also dass man nicht diesen normalen Weg geht, durch Investitionen in Maschinen und dann Arbeiter dazu kauft, die dann irgendwas produzieren, sondern unmittelbar geht man rein in die Aneignung von Besitz, der vorher herrenlos war oder anderen Leuten gehört hat, also eben indigenes Wissen zum Beispiel. Es geht aber auch um Privatisierung kollektiver Güter, Renten zum Beispiel, solche Dinge. Also alles das wird privatisiert und in Kapital umgewandelt, einfach deswegen, weil das Kapital Verwertungsmöglichkeiten sucht. Ja. Das ist ein anderer Modus. Das nennt man dann Vampirkapitalismus zweiter Stufen, kann man sagen. Ja.
Christoph Henning, wenn wir nun nochmals einen Blick auf den Wandel dieser Figur des Vampirs werfen, und zwar wirklich unter marxistischer Perspektive, Wie sieht dieser Wandel aus?
Nun, man kann sagen, es gibt auf der einen Seite eine Integration, also mit Marx kann man ja immer dialektisch sprechen, es gibt auf der einen Seite eine Integration des Fremden in die Gesellschaft, die liberaler wird, die Unterschiede mehr akzeptiert. Das heißt, man hat eine positive Entwicklung, also das, was vormals böse ist, ist am Ende normal. Man hat auf der anderen Seite aber auch die Lesart desselben Prozesses, dass dadurch das Böse, was ja böse bleibt, also die Vampire werden ja nicht zu Menschen, sondern sie bleiben Vampire, nur integrieren sie sich. Dadurch hat man, wenn man es anders liest, eine Integration des Bösen in die Gesellschaft und das kann man natürlich lesen als eine Normalisierung des Kapitalismus. Und manche Vampirfilme nehmen das auf und zeigen, was passiert denn, wenn Kapitalismus zur Normalität wird. Das könnte eine Katastrophe sein, ja?
Marx und die Vampire. Marx dachte voraus, dass eines Tages die Vampire unter uns sind, dass Vampire werden wie wir. Das zeigt sich am Film Daybreakers und das sagt der Marx-Spezialist Christoph Henning in einer Sendung von Ina Büsch.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.